um vier Ecken. Über Fotografie und alles, was damit zusammenhängt. Mit Miriam Slobinski und Alexander Hagmann.
Guten Abend, Alex.
Abend, Miriam. Heute mal zu einer anderen Zeit aufnehmen als sonst.
Ja, es ist total später. Ungewohnt. After Work.
Ja, total. Anstelle. Ja, After Work Recording.
Also, wenn du jetzt so den Cognac-Schwenker vor dir hättest oder wenn wir rauchen würden, die Zigarette.
Oder wenn wir rauchen würden, ja.
Wäre das jetzt hier die passende Tageszeit quasi, genau, ja, zum stimmt. Layback.
Mhm. Genau, wir machen das auch heute ganz, ganz Layback, obwohl wir eigentlich über etwas gar nicht so Irrelevantes reden wollen. Ich meine, jetzt die Paris Photo steht vor der Tür, beziehungsweise fängt heute an, wenn wir veröffentlichen. Mhm. Offiziell so. Alle anderen sind schon vorher da. Es geht so ein bisschen um Erfolg. Also um Erfolg und was es dafür braucht. So, ich glaube, wir sind auf dieses Thema gekommen. Ich mache jetzt so eine Mini-Einleitung. Weil wir irgendwann mal hatten wir mal eine Liste, wo wir aufgeschrieben haben, was wir so interessant fänden, worüber man so sprechen könnte. Mhm. Und ich glaube, ich habe es draufgeschrieben, diese Idee, was sind eigentlich noch Soft Skills und was sind mittlerweile Hard Skills. Mhm. Also im Bereich Fotografie, im Bereich des Arbeitens mit Fotografie. Und das finde ich ein total spannendes Thema. So, und das hat den Grund, weil ich nicht mehr wirklich weiß, beruht Erfolg in der Fotografie noch zu großen Teilen auf dem Können, also auf der Qualität, die man am Ende abliefert und woraus besteht diese Qualität überhaupt? Mhm. Oder hat sich das ein bisschen, gedreht in den Bereich, man muss auch ganz viel andere Sachen drauf haben, um Erfolg zu haben, und das, was du am Ende zeigst, ist eigentlich nur noch das Ergebnis der Schritte, die du vorher gemacht hast, und es ist gar nicht mehr so wichtig. Ich muss jetzt anführen, dass das natürlich auch damit zusammenhängt, also dieser Gedanke hängt damit zusammen, dass es mittlerweile für Künstlerinnen und Künstler oder für Fotografinnen und Fotografen viel, viel einfacher geworden ist, Sichtbarkeit zu erlangen und die eigene Arbeit zu zeigen. So, also über
ist
alle
es
Wege, die
es einfacher geworden.
Ja, zu zeigen auf jeden Fall. Mittlerweile ist es so viel, dass es Aufmerksamkeit zu bekommen nicht mehr so einfach ist. Mhm. Es gibt immer noch das, was man im Volksmund Gatekeeper nennt. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob die noch wie vor meinetwegen, sagen wir mal, 30 oder 40 oder 50 Jahren diese Hauptrolle spielen. Ich glaube, das ist immer noch wichtig. So, dass diese Gatekeeper, dass die diesen Schritt geben, diese Adelung, meinetwegen, du stellst jetzt in einer größeren Institution aus oder du, wenn man im Angewandten denkt, du hast jetzt eine 16-seitige Strecke im Zeitmagazin, whatever. Mhm. Da musst du erstmal hinkommen. Aber wenn man das als Ziel hat, weil das vielleicht Ziel der eigenen Berufung ist oder der Idee davon zu arbeiten, was glaubst du, ist nötig, um da hinzukommen?
Hui, eine große Frage. Also
kann man auch in Teilen beantworten.
Das war nett, danke. also erstmal würde ich, finde ich es interessant, du hast vollkommen recht, dass Zeigen ist für alle möglich, von Self-Publishing bis zum Social-Media-Channel. Das Versprechen, was dann mit dem Zeigen einhergehen soll, also der Aufmerksamkeit oder auch einer Art von Erfolg oder Karriereschritt. Und jetzt wäre die Frage, was ist dann der Karriereschritt, der angestrebte? Ob der sich dadurch erfüllt, ist dann was anderes. Also ob genau diese Wirkung oder dieser Schritt dann erzielt werden kann, gegangen wird durch das Zeigen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch sich tatsächlich in dem Sinne verändert hat, dass man hat so viele Optionen und man ist ständig irgendwie in der Selbstkuration vielleicht, indem man dann abwägt, okay, wo, es fängt ja an bei, das hatten wir schon bei den Preisen, also wo bewerbe ich mich, wo schreibe ich eine Bewerbung hin, welcher Preis ist denn überhaupt für mich relevant, und genauso ist es ja dann mit den Tätigkeiten, die rund um eine fotografische Arbeit liegen, also Was ist der Zeitraum eigentlich einer zum Beispiel theoretischen Auseinandersetzung mit meinem Thema? Also wann fotografiere ich nicht, sondern lese, schaue, wie auch immer, arbeite mich da rein. Was sind die Zeiten für Austausch? Wo finde ich Austausch mit KollegInnen? Und was sind die Zeiten für Website updaten, Technik ausleihen, Steuererklärung oder so, ne? Also das ist ja eine total, also letztendlich sind wir ja über die Fotografie hinaus ja, solange man kreativ arbeitet oder freiberuflich, ja mit unterschiedlichsten Jobs oder Jobprofilen beschäftigt, wo wir ja alle, also inklusive uns beiden, wir ja, also Selbstorganisation ist sozusagen eins der ganz großen Themen, die da, glaube ich, mit reinspielen, um dann für sich eine Struktur oder auch einen Leitfaden zu entwickeln, wie dann das aus dem Gezeigten einen Weg wird, weil das ist es ja eigentlich. Karriereweg hat ja ein Ziel.
Und ja, aber das Ziel klingt halt immer so kalkuliert.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist, ich glaube, das ist vielleicht ist es,
soll es gar nicht. Oder das wäre die Frage, oder? Also wie viel Kalkulation, wie viel Zufall? Ich glaube, das kann, weiß ich, könnte ich nicht beantworten, aber natürlich liegt da eine große Spannbreite zwischen.
Nee. Also es ist total schwer zu beantworten oder überhaupt einen Punkt zu finden, weil diese kalkulierte Karriere, nennen wir sie mal so, wenn du freiberuflich arbeitest oder wenn du Künstlerin bist, meinetwegen, dann glaube ich, dass es bestimmte Stellschrauben gibt, wo du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass du nicht nur Erfolg durch Sichtbarkeit hast, sondern auch monetären Erfolg, um den es ja ganz am Ende dann auch irgendwie mal geht. Und da glaube ich, das wollte ich gerade eben einwerfen, da beißt sich diese Idee von Kreativität und Künstlerinnen-Dasein so extrem, weil du das nicht aus monetären Gründen tust oder im besten Fall nicht. Das heißt, es widerstrebt ja vielen, da quasi sowas wie einen eigenen Businessplan oder so zu erstellen. Das funktioniert nicht, weil dann wird deine Arbeit, wenn wir jetzt bei der freien Arbeit oder bei der künstlerischen Arbeit sind, fängst du an zu kalkulieren. Ja, also ist dieser Schritt richtig? Ist das für meine Karriere richtig? Im Grunde würde ich immer jedem sagen, wenn das irgendwie für dich geht, würde ich es empfehlen. Also ich persönlich kann das gar nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich habe es bis heute nicht hinbekommen, sowas wie eine Karriere oder eine kalkulierte Schritte zu gehen, sondern einfach immer nur gemacht, was ich gerade für richtig halte. Es ist aber monetär definitiv der Tod.
Ja, Moment, also ich fangen wir mal so an. Ich würde nicht alles, was man macht für seine künstlerische Arbeit oder seine Kreativkarriere oder wie auch immer man das nennt, würde ich kalkuliert nennen. Und dennoch gibt es viele Überlegungen, die ein Jahr begleiten.
Welche sind das? Also, hast du welche? Hast du Beispiele?
Ja, also zum Beispiel viele KünstlerInnen, die ich kenne, stehen gerade vor der Entscheidung, oder sind gerade in einer Phase, das ist so der Klassiker, glaube ich, Ende 30, Mitte 40, die jetzt merken, okay, ich bin jetzt eine geraume Zeit aus dem, quasi habe meine Profession mehrere Jahre ausgeübt, ich bin auch nicht unerfolgreich. Aber ich habe jetzt Familie oder es verändert sich ein bisschen was im Leben und ich möchte eine gewisse Sicherheit haben. Und die wägen ab zwischen der Zeit, die sie vielleicht in einem ganz anderen Job machen und dann der Zeit, die sie ihrer kreativen, künstlerischen Arbeit nachgehen. Und das ist immer dann mit einer sehr persönlichen Einschätzung auch verbunden, schaffe ich das? Also ist ein Halbtagsjob zum Beispiel, mache ich wirklich die andere Hälfte meine Kreativarbeit? Trägt es mich, also der Wille, dadurch? Verliere ich mich vielleicht in der Anstellung und verliert sich dann das Kreative? Muss ich das irgendwie, kann ich das mit Überlegungen oder mit Dingen quasi fester halten. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass jedes kreative Leben auch Hochzeiten und ruhigere Zeiten hat. Und da finde ich, sind so viele Abwägungen oder auch, es braucht ja auch Zeit, bis etwas eine gewisse Tiefe erreicht. Und das alles sind Zeiträume, die ja nicht festgelegt sind. Also klar, Galeristen oder Galeristinnen haben Bedürfnisse, dass neue Arbeiten entstehen. Da sind Anforderungen da. Ich würde sagen, auf der einen Seite wägt man ab, weil es eben Hard Facts gibt und die wenigsten haben einen Background, dass sie sich gar keinen Gedanken machen müssen, wie der Lebensunterhalt finanziert wird. Mhm. Auf der anderen Seite findet ja auch eine Kreativkarriere nicht damit statt, dass ich nur eine Checkliste abarbeite und sage, so genau, jetzt habe ich das gemacht. Dann bin ich jetzt. Also so funktioniert es ja zum Glück vielleicht auch nicht, sondern es ist irgendwie so ein bisschen wie den, wenn man so will, ja provozierten Zufall auch, dass man sagt, ich mache dafür vieles, weil es mich umtreibt oder weil ich da mich das da reinzieht und weil ich das erreichen möchte. Aber letztendlich ist es immer eine Gleichung mit ganz vielen Variablen und ich kann, und es trägt dich eigentlich nur darüber, weil es so sehr aus einem kommt, dass man das machen will, sonst würde man es ja gar nicht durchhalten. Mhm. Deswegen tue ich mich so schwer mit diesem Kalkulierten, weil ich glaube, niemand ist 100% kalkuliert. Also dann wären wir vielleicht Börsen, die Börsenaufsicht oder so, aber kein Künstler oder kreativ arbeitender.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist ja das, wo es meistens knackt, weil es irgendwie kalkulieren das Gegenteil von Kreativität im Zweifel ist oder von künstlerischer Arbeit, die einfach manchmal ihre Zeit brauchen. Wenn das bedeutet, dass du kannst ja nicht genau wieder das Beispiel nehmen, wenn wir dabei bleiben. Man macht vielleicht einen Halbtagsjob irgendwo, um so die Fixkosten oder sowas reinzukriegen. Und wenn du dann ist ja schon geplant, okay, ich habe diesen Halbtagsjob. Und danach muss ich jetzt 3 Stunden, 4 Stunden, kann ich jetzt kreativ sein, sage ich jetzt mal. Kann ich fotografieren, kann ich an meiner Arbeit weiterarbeiten, kann ich was lesen, was auch immer. Das kann ja gar nicht so richtig funktionieren, weil das bedeuten würde, dass du eben die Zeit einkalkulierst, in der du kreativ bist. Und also es gibt ja nichts, was so gut erforscht ist wie in diesem Bereich wie kreatives Arbeiten. Das geht nicht. Also du kannst nicht sagen, so, ich bin jetzt übrigens die nächste Stunde wahnsinnig kreativ und mach voll viel und hab voll die krassen Sachen. Das sind ja, manchmal passiert es nachts und manchmal, vielleicht wenn du deinen Halbtagsjob machst, sitzt du da und denkst, ach so, warte mal, das muss ich jetzt eigentlich tun. Jetzt will ich dies oder jenes tun.
Ja, es aber, ist schon ein Kampf, ne? Und jeder tickt ja da auch anders. Also es gibt ja immer diese schönen, wo habe ich es mal gesehen, ich glaube auf ZDF-Info, diese schönen Tageszeituhren, wo dann berühmte Literaten genau angegeben haben, ne? Von 8 bis 12 schreibe ich, um 12.30 Uhr kommen dann die Kinder oder so und ab 14 Uhr dann wird wieder geschrieben. Also klar gibt es die Leute oder es gibt Menschen, die, glaube ich, stärker sich in feste Zeiträume einbringen können. Aber es gibt eben auch immer, ist ja und nicht nur für Fotografie oder für einzelne Gewerke, ne, sondern es geht einem ja beim Schreiben genauso oder auch bei wissenschaftlichen Schreiben, genauso wie in der Kreativarbeit, dass du eben, du kannst nicht jeden Tag genau ein Pensum vollbringen oder das fänd ich auch, also aus meiner persönlichen Sicht schwer. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, begleitet dich ja das, die Gedanken ständig. Oder eine Kollegin hat mal so schön gesagt, na, wenn du das Honorar kalkulierst, dann musst du immer damit einbeziehen, dass dich das Projekt ja über die Nettostunde hinaus begleitet, weil du dir auch abends in der Badewanne Gedanken dazu machst. Und das fand ich einen sehr schönen und wahren Gedanken. Denn ich hatte es heute tatsächlich auch, ich bin zum Einkaufen schnell gelaufen und auf dem Weg dorthin habe ich noch was in mein Handy getippt und dachte, genau. Also ich fand es gut, aber.
Ja, ich wollte gerade sagen, so schön, so wie es auch schlimm ist. Ne? Also das ist halt ein Bereich, in dem einen die Arbeit nicht loslässt, aber ich würde jetzt tatsächlich nochmal sehr konkret auf das Arbeiten mit Fotografie zu sprechen kommen, weil da ist es ja nicht so, dass du kannst dich ja nicht einfach an den Tisch sitzen und was tippen. Mhm. Also du kannst nicht einfach sagen, so, ich schreibe jetzt 2 Stunden. So, sondern das fotografische Arbeiten bedarf ja meistens ein bisschen, ist im Zweifel ein bisschen aufwendiger. Mhm. Und es gibt ja unterschiedlichste Strategien, wie Menschen oder wie Künstlerinnen arbeiten. Und bei den wenigsten dürfte das so sein, dass die einfach sagen, so, ich mache jetzt das. Ich sitze jetzt hier und jetzt mache ich das. Bei den meisten ist ja, das passiert im Prozess. Das ist einfach machen. Und worauf ich gerne mal hinauskommen würde, weil wir gerade sehr allgemein über so Prozesse reden. Könntest du definieren, wie man das Wort Erfolg erklären kann?
Oh.
Erfolg als Künstlerin und also Erfolg als angewandte Fotografin und Fotograf ist ja theoretisch einfach.
Ein volles Auftragsbuch, meinst du?
Im Grunde, du wirst angefragt dafür, dass du arbeitest und du bestreitest damit deinen Lebensunterhalt und verdienst meinetwegen Geld. So, und gleichzeitig bekommst du vielleicht auch noch zusätzlich anderweitig Anerkennung, also nicht nur dadurch, dass du gebucht wirst, weil da gehören auch viele andere Stellschrauben dazu. Es gibt ja auch sehr viele arbeitende Fotografinnen und Fotografen, die vielleicht gar nicht so gut sind, aber die tatsächlich trotzdem viel arbeiten, ne? Das darf man ja. Nee, und dann ist schon wieder, okay, worin definiert sich gut? Klar, neue Diskussion.
Also quantitatives Arbeitspensum wäre dann eine Definitionsmöglichkeit für Erfolg. Wäre, ja.
dass man erfolgreich das tut, was man ursprünglich machen möchte, nämlich für Geld fotografieren. Ja. Also so einfach, wie es klingt.
Das wäre im angewandten Bereich auf jeden Fall was, ja.
Genau, und da finde ich es total interessant, weil es gibt, glaube ich, wenn man darüber spricht, bestimmte Punkte, die eben genau wie ich gerade angedeutet habe, weit über das hinausgehen, dass man einfach nur eine gute Fotografin oder ein guter Fotograf ist. Also weiß, was man da tut.
Genau, also gut im Sinne von Technik beherrschen und Auftragssituationen beherrschen.
Mhm. Ja, oder gute Fotografie produzieren. Also es gibt ja auch Leute, die produzieren gute Fotografie und beherrschen das und können das alles und machen das alles und die werden trotzdem nicht gebucht.
Aber was ist für dich dann gute Fotografie?
Ja, okay, das wollte ich versuchen zu umgehen.
Jetzt hast du es so oft wiederholt, ich fragen. Entschuldigung.
Ich weiß.
Sonst müssen wir schneiden.
Ist ja richtig. Nee, müssen wir nicht. Was ist gute Fotografie? Also im angewandten Bereich das Erfüllen des Auftrags erstmal und im Zweifel für Menschen, die meinetwegen im Editorial-Bereich arbeiten, sowas wie eine eigene Sprache gefunden zu haben, wie man zum Beispiel Porträts fotografiert, wie man einfach die Art und Weise, wie du fotografierst, was du für Bilder machst, und dass du eventuell die eine Definition dafür, was ein gutes Bild ist, das sind 3 Folgen, ne? Also das ist zu groß, um das jetzt zu besprechen. gut wäre in dem Fall für mich sowas wie eine eigene Handschrift, die aber nicht sich darin erklären lässt, dass jemand einfach nur irgendeinen Look auf irgendein Bild legt, sondern dass jemand eine eigene Art hat zu fotografieren. Weißt du noch, als wir über, ich glaube, Andreas Herzau gesprochen haben, der irgendwann eine eigene Art gefunden hat zu fotografieren.
Ja.
Ne, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Der hat eine eigene Art gefunden, auch journalistisch zu arbeiten oder dokumentarfotografisch zu arbeiten.
Wir haben gerade.
Und das waren gute Bilder.
Ja. Also, okay, dann hätten wir also für die Auftragssituation zum einen die quantitativen Parameter von immer wieder Beauftragung oder volles Auftragsbuch, ebenso wie einen Anspruch an die eigene Arbeit, ob das jetzt gleich mit dem großen Wort Selbstverwirklichung oder mit einem erarbeiteten Stil oder Bildsprache einhergeht. Genau, wir haben gerade bei Revue nochmal einen schönen Artikel aus dem Hans-Hansen-Buch veröffentlicht.
Super Beispiel.
Und da musste ich sofort dran denken für Still Life und überhaupt. Hans-Hansen hat das ja auch im Auftrag entwickelt für sich und ist dazu ja zu einer festen Größe geworden und zu einer wirklich auch einen Parameter, einen Eckpfeiler in dem, in dem ganzen Genre. Das ist natürlich, also das würde ich schon übergut ansiedeln, denn also das ist natürlich schon, ja genau, das ist ja schon wirklich dann eine Leistung, die, also gut würde ich da drunter ansiedeln, aber eben als etwas, wo man dann, also man kann, man hat jetzt volle Auftragsbuch, man hat eine, sich was erarbeitet in Sachen Bildsprache und ich würde noch hinzufügen, man ist auch, man hat eine gewisse Zufriedenheit erreicht, denn das finde ich ist auch ganz wichtig, dass man sagt, okay, da fühle ich mich auch wohl genau in dem, was ich hier gerade erreicht habe. Das wäre für mich gut, ja.
Okay, können wir mal, Hans Hansen ist, glaube ich, ein super Beispiel. Mal darüber sprechen, dass was es mehr bedarf als nur dieses, ich habe einen eigenen Weg gefunden, ich habe meine eigene Handschrift, weil davon gibt es ja, wie viele Fotografinnen kennst du, die das haben, die nicht so viel gebucht sind. Viele, und es liegt ja nicht nur ausschließlich daran, dass überall die Aufträge so ein bisschen zusammenbröseln und es weniger wird, weil einige fotografieren ja doch recht viel. Und dann auch häufig. Das ist total interessant. Ne? Man sieht ja in verschiedenen Magazinen meinetwegen noch, und es ist auch für mich schräg zu sehen, dass Magazine immer noch eine große Rolle spielen. Also zumindest in der Wahrnehmung, man möchte unbedingt mal eine Strecke im Zeitmagazin haben. Man möchte dort unbedingt mal ein Porträt im SZ-Magazin haben. Ich habe noch nicht genau verstanden, warum, auch wenn ich das immer selber auch wollte, als ich studiert habe.
Warum wolltest du das?
Ja, weiß ich nicht, weil ich dachte, dass das
weil's
sein
alle
muss.
Wollten? Ah, ja,
weil es alle wollten, weil das so, weil das bedeutet ja irgendwie, das ist so, da kann man relativ auf eine eigene Art und Weise fotografieren, nicht so wie das zum Beispiel in vielen Werbebereichen ist, wo dir sehr, sehr klar gesagt wird, wie das auszusehen hat, wo es eigentlich schon vorher feststeht, wo du nur noch umsetzen musst und im besten Fall noch ein bisschen, wo du im besten Fall dafür gebucht wirst, dass die Art und Weise, wie du meinetwegen ein Stillleben machst, genau das ist, was die gerade wollen. Während im Editorial-Bereich ja eher geguckt wird, hey, was ist eine Story, da könnten wir doch die oder die Person dran setzen. Es ist ein bisschen lockerer und gleichzeitig die Reichweite ist so wahnsinnig groß. Wenn du im Zeitmagazin bist, weißt du, wie viele Leute deine Bilder sehen und gleichzeitig sehen die das nicht, weil du das veröffentlicht hast auf deinem eigenen Social-Media-Kanal oder sonst wo, sondern irgendjemand hat gesagt, die finden wir gut oder den finden wir gut, der fotografiert für uns, guck mal, der hat gute Ergebnisse geliefert, der hat jetzt hier fünf oder die hat jetzt fünf oder sechs Seiten Porträt oder Modestrecke oder was auch immer. Und da gehen so zwei Sachen Hand in Hand. Das ist so, danach kommt nicht mehr viel an Adelung für das, was du tust. Was soll denn da noch kommen? Du kannst dich nicht selber hinstellen und sagen, ich bin übrigens die Beste. Ich zeige das aber nur auf meinem Instagram-Kanal und auf meiner Webseite.
Also,
sondern du brauchst ja immer Leute, die von oben sagen, du bist es.
Ja, also etablierte, anerkannte Räume im Sinne von jetzt Seitenraum, die dir gegeben werden, wo du weißt, das Fachpublikum guckt da drauf und nimmt einen wahr in diesem Rahmen, dass man das bekommen hat. Ja, absolut. Ja, New York Times Magazine würde für mich das
super krass,
aufzählen.
Ne? Oder oder The New Yorker oder sowas. Also
ich durfte ja mit Kathy Ryan sprechen über ihre Arbeit dort und das hat mich unglaublich umgehauen. Ja, also wenn man sowas bekommt oder so eine Möglichkeit hat, dann ist natürlich erfüllen sich viele Wünsche natürlich auch, weil man damit dann sozialisiert wurde, dass das ein Ziel ist. Also wenn man jetzt nicht wüsste, was das Zeitmagazin oder das New York Times Magazine ist, würde man wahrscheinlich trotzdem, wenn man durchblättert, sagen, eine tolle Publikation.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall auch etwas, was schon seit langer Zeit als anerkannt gilt. Also das Zeitmagazin war ja mit seiner Gründung, Gerd Bucerius hat das ja damals durchgedrückt, war ja zunächst ein Flop und ist dann quasi erst zu dem geworden, was wir heute oder wo heute.
Ja, es war ja zwischendurch auch weg. Geht. Also es gab es ja eine Zeit lang gar nicht irgendwann.
Es war für Werbekunden gedacht oder für als attraktiver Raum für Werbekunden. Und dass das dann etwas wird, wo heute Studierende und andere FotografInnen sagen, genau das ist mein Ziel, weil es auch für mich ein Stück Selbstverwirklichung ist in dem ganzen Rahmen eines Editorials, ist natürlich super interessant, dass sich das so gewandelt hat. Ja,
also ich muss kurz einhaken, worauf ich hinaus wollte, war eigentlich, bevor wir nur darüber sprechen, was so das Ziel ist, ist ja immer die Frage, wie kommt man dahin, wenn man meinetwegen schon eine gute Fotografin oder ein guter Fotograf ist, die herausragend gute Arbeit machen, wie zum Beispiel ein Hans Hansen. So, er ist in der Zeit groß geworden, wenn du mit einer, da war es schon was Besonderes, wenn du dein Handwerk wirklich gut verstanden hast, weil das war noch wirklich auch Handwerk. Was ist es heute immer noch, aber auf eine andere Art und Weise. So, das war wirklich sehr, sehr gutes Handwerk, gepaart mit einer hohen Kreativität. Und da hat es ja wahrscheinlich gereicht, wenn ein, zwei Leuten das aufgefallen ist. Und dann gab es halt auch nicht viele Gates zu keepen, sondern es musste nur schnell einmal die Runde machen und dann war es vielleicht nicht so schwierig. Ich sage das gerade so salopp, als wenn das so einfach gewesen wäre. Der Punkt ist, ich glaube, es gehört mittlerweile wahnsinnig viel mehr dazu, sich sowas zu erarbeiten oder an so einen Punkt zu kommen. Und ich bin der Meinung, das war vor vielen Jahren deutlich einfacher als heute, nicht nur die Sichtbarkeit zu erlangen, auch wenn sich alle selbst sichtbar machen können. Es gehören so viele Kleinigkeiten mittlerweile dazu und ich glaube noch viel mehr, und es klingt so traurig, aber es ist noch mehr Glück auch.
Ja.
Also eine Kleinigkeit ist zum Beispiel, du kannst heute kein Arsch mehr sein. pass auf. Also wir sind ja immer noch im angewandten Bereich, ne? Die Fotografinnen und Fotografen, die ihr ganzes Team am Set zusammengeschrien haben. So, ne? Also die Zeiten sind vorbei. Das wirst du heute nirgendwo mehr finden. Das kann sich keiner mehr leisten. Dafür gibt es zu viele. Und das ist ein Skill, mit Menschen umgehen zu können, der, glaube ich, noch wichtiger geworden ist, als er früher mal war.
Ja, ich sag jetzt mal oder lehne mich mal aus dem Fenster und sage einfach, definiere Arschloch sein, denn es muss nicht nur laut sein. Also gerade heute habe ich wieder gehört von einem Fall, wo jemand, als er dann öffentlich gemacht hat und das im Jahr 2025, dass man Mutter wird, von einer Galeristin geschasst wurde. Also ich glaube, dass das Potenzial für Leute, die da einen Wege abschneiden oder sich auch nicht korrekt verhalten, ist immer noch da und gegeben. Aber was ich total spannend finde, ist das, was du sagst, dass man, also dieser Faktor Glück ist natürlich nicht definierbar, oder da müssten wir eine Glücksforscherin oder Glücksforscher fragen. Aber was ich gerade gemerkt habe, als du das ausgeführt hast, ist, dass mir der Gedanke kam, dass Hans Hansen zum Beispiel für mich nicht nur für jemanden steht, der nach in einer anderen Zeit seine Karriere gemacht hat, sondern auch sich so sehr reingearbeitet hat in ein Genre. Und das mit so, also jetzt natürlich retrospektiv kommt einem das immer noch mal umfassender und stringenter vor, aber wirklich, wo man sagt, ja, den verbinde ich genau damit und das ist so seins. Und dann habe ich sofort daran gedacht, okay, wenn wir gerade gesagt haben, jeder kann zeigen, ist natürlich die Frage, ich kann ja auch ganz Unterschiedlichstes zeigen und dieses Fokussieren auf etwas wäre für mich die eine Herausforderung für den Weg. Und die andere Frage, die sich daran sofort anschließt, ist, und da sind wir dann wieder bei ganz Hard Facts, wenn ich mich fokussiere und ich sage jetzt, ich würde genau auch das Still Life jetzt zu meinem Lebensthema erklären, würde ich daraus noch einen Karriereweg machen? Und was würde dann dazugehören? Also wird mir diese Fokussierung heute noch genauso anerkannt oder wie wird sie anerkannt, dass sie zu einem Weg wird? Und da würde ich sagen, ist es oder könnte es heute einfach schwerer sein oder einfach unterschiedlicher, weil diese in dem Falle Still Life, Editorial Auftrag oder Werbeauftrag setzt sich heute ganz anders zusammen im Sinne von Auftragslage, Honorierung, Verfügbarkeit, Stil und Co. Und da wäre dann die Frage, was ist heute eigentlich dann, also was sind heute, wie du schon sagst, dann Faktoren, damit man seinen Weg gehen kann und wer sagt einem, oder wie kommt man eigentlich zu der Gewissheit, dass eben die Fokussierung sich dann als Weg herausstellt? Weil um nichts anderes geht's ja. Also egal, ob ich künstlerisch arbeite und mich mit Cyanotypien beschäftige oder ob ich heute Hans Hansen 3.0 wäre, geht's ja darum, dass ich mich an einem Thema abarbeite und dass ich dann auf der anderen Seite gesehen werde mit diesem Thema. Egal, ob ich mich, wie ich mich zeige, dass andere mich sehen, kommt ja von den anderen.
Mhm.
Und bezahlen.
Ja, total. Ist natürlich... Also ich würde erst mal sagen, in dem Moment, wo man das als Entscheidung sieht, ich muss jetzt diese eine Sache machen, ich glaube, dass das schon das erste Hindernis ist, weil ich behaupte jetzt mal, um bei dem Beispiel Hans Hansen zu bleiben, der hat das nicht entschieden, das ist einfach so. Der will gar keine Porträts oder sowas machen, das ist einfach sein Typ. So, und
ja, aber du arbeitest dich doch da rein. Also das ist doch auch nicht, dass ich mit 20 oder 25 sage, so jetzt mache ich nur noch das. Das ist doch auch ein Prozess.
Nee, du machst das einfach.
Ja,
das passiert einfach, genau. Und gleichzeitig, also ich würde das auch unterschreiben, dass das wahrscheinlich eine gute Sache ist, sich auf eine Sache zu fokussieren. Während des Studiums, wie hieß es denn immer so, ja, vielleicht noch eine zweite dazu, um so ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Und da fängt es dann schon an.
Mhm.
Mittlerweile würde ich auch sagen, mach eine Sache. Mach sie richtig gut und steh da voll hinter und alles andere ist einfach egal. Aber genau dann kommen wir an den Punkt, das klingt immer so einfach.
Ja.
Bis das mit dem Real Life clasht, wo du nämlich Geld verdienen musst und bis du erstmal diese eine Sache nur noch machst und für diese eine Sache stehst und für diese eine Sache gebucht wirst oder meinetwegen, wenn du Künstlerin oder das Gleiche gilt ja auch für die künstlerische Arbeit, ne? Also wenn du immer wieder Arbeiten machst, die vollkommen unterschiedlich sind, die ganz unterschiedliche Themen haben, die ganz unterschiedlich ausgearbeitet sind, die immer wieder was anderes sind, so, dann wird das schwierig sein, auch wenn die Arbeiten alle gut sind, damit eine Form von Erfolg zu haben, weil, wenn wir jetzt klassisch mal jetzt den Sprung machen zur künstlerischen Arbeit, am Ende ist es da ja auch nicht anders, da hast du zwar keine Auftraggeberin in dem Sinne, aber am Ende willst du ja deine Sachen verkaufen, die sollen in irgendeine Sammlung oder von einem Sammler oder Sammlerin gekauft werden. Und diese Leute wollen ja eine bestimmte Sache kaufen. Die kaufen ja nicht wild, nur weil es gut ist. Die meisten sammeln, und wir haben ja das Thema Sammeln auch schon mal gehabt, nach einer bestimmten Idee. Und da musst du reinpassen. Und um sichtbar zu werden, machst du eine Sache. Also die überleg doch mal, wenn man rückwärts überlegt, die Fotografinnen und Fotografen, die man kennt, die Big Names, nennen wir sie mal, aus den letzten 100 Jahren, die sind alle für eine bestimmte Sache bekannt. Es gibt ja nur ganz wenige, wo du sagst, die haben alles so ein bisschen gemacht. Also wen kennst du denn? Wenn ich nenne dir Mhoi Notch. So, ja, was hat er gemacht?
Ja, also ja, tatsächlich, also Mahuli Notch hat ja auch geschrieben und kuratiert oder Ausstellungen mitgestaltet,
okay,
und gelehrt und so. Also das ist dann wahrscheinlich tatsächlich vom Tätigkeitsbereich näher an dem, was wir heute machen,
als alles andere. Beispiel, ne?
Aber also das ist aber ja der spannende Punkt und das ist aber auch die, glaube ich, die große die große unendliche Zahl quasi der Möglichkeiten oder auch der Abwägungen, die wir auch nie, glaube ich, ganz eruieren können, weil sonst hätte man, das ist so wie den Sechser im Lotto vorhersagen, dieses Risiko, was im Kreativen, im Künstlerischen immer auf der individuellen Seite liegt, einzugehen, zu sagen, das muss jetzt sein, und bevor man das ja für sich ausspricht, dass das sein muss, trifft man ja 100.000 Mikroentscheidungen und ist schon längst auf dem Weg dahin. Das ist ja dieses Intuitive, wo man dann sagt, ah ja, genau, und dann kommt jemand von außen im Zweifelsfall und sagt, ah, das bist du, und dann denkt man sich, ach ja, genau. Also es ist ja sehr, es kommt einem so intuitiv oder zufällig, vielleicht sogar vor, aber von außen kann man ganz oft ja sagen, nee, da sind schon ganz viele Kleinstentscheidungen immer, du hast dich immer um das eine Thema gedreht oder um diese Technik oder um ein Genre. Und dann, genau, dann kommt dieses Funktionsnetzwerk, in dem wir ja alle stecken. Also ob das jetzt angewandt ist, wie wir skizziert haben, oder künstlerisch mit dem, was du schon gesagt hast, dass dazu gehört dann, dass man ausgestellt wird, dass man auf Kunstmessen präsent ist, dass man KäuferInnen findet, dass man in Sammlungen vorkommt, was dann alles zu diesem Kanon gehört von man ist erfolgreich.
Mhm.
Denn das ist ja dann Erfolg im Sinne von Anerkennung in einem sehr klassischen Verständnis. Das ist nicht der Erfolg, dass man sein Leben organisiert bekommt, nee, sondern das ist der Erfolg.
Ne? Das ist der soziale Erfolg. Alle finden dich toll.
Sondern das ist der Erfolg des tradierten künstlerischen Kanons und Marktes, mhm, natürlich. Und da ist man immer eine Position der Zeit ja auch. Also man, der Kunstmarkt hat ja vor 100 Jahren auch noch anders funktioniert oder hatte noch keine Online-Käufe und Co. Unterliegt ja auch Trends. Nur in der Retrospektive sagen wir ja dann, heute finden wir eine Position toll, die war ja gar nicht erfolgreich in ihrer Zeit. Ja, das können wir natürlich wunderbar jetzt anerkennen. Aber davon hat ja die Person ganz selten etwas. Oder wenn wir heute die Preise ansehen, die für klassische Kunst bezahlt wird und man sieht diese wunderbaren Biopics oder Dokumentationen oder liest Bücher, wie die Lebensumstände zu der Zeit waren und wie arm und wirklich, mhm, existenziell gefährdet und wirklich nicht gut abgesichert die Personen gelebt haben, wo heute ein Werk quasi, yeah, mehr als drei Generationen finanzieren würde. Das ist ja in der Retrospektive alles so eben bequem abzuhaken, als natürlich musste das erfolgreich werden. Das ist dir ja im Machen überhaupt, yeah, also diese Gewissheit erlangst du ja selten im Machen, während, mhm, du arbeitest. Das ist ja irgendwie das auch das Grausame irgendwie an dem.
Ja, irgendwie schon. Denn man, also wenn wir jetzt beim Künstlerischen bleiben, du arbeitest ja im Grunde gar nicht für dich, sondern du arbeitest ja für die Zukunft, für dass deine Sachen eventuell bleiben. So, vielleicht ist es auch das, ne, dieser Ausblick, dass deine Arbeit irgendwann vielleicht gesehen wird und du vielleicht nur jetzt zu früh bist oder ähnliches.
Und du arbeitest auch für dich. Also sonst könnte,
ja, aber nicht
das,
monetär. Nicht im Sinne des monetären Erfolgs, sondern aktuell würde man für sozialen Erfolg, ne, als du das arbeiten, als du das gerade eben, mhm, erzählt hast, ne, dass man überall präsent ist und so. Dann dachte ich, ja, wie viele Künstlerinnen kennen wir beide wahrscheinlich unterschiedlichster Couleur, die wahnsinnig erfolgreich wirken, mhm, und trotzdem keinen Cent damit verdienen. Also ich kenne eine Menge, von denen ich weiß, dass die richtig am Knapsen sind, obwohl sie veröffentlichen, meinetwegen viele Follower auf Instagram, auf Messen präsent, in Galerien, meinetwegen wurden Bilder gekauft. Und die Leute leben trotzdem nicht ausschließlich von dem, was sie da tun.
Mhm. Ja.
So, und das sind alles also im Bereich Fotografie. Das sind trotzdem, die müssen trotzdem gucken, woher die Kohle kommt. Und das ist so, dass auch ich mich dann immer frage, wird sich das jemals ändern? Wahrscheinlich nicht. Relativ einfach nein, das gehört einfach dazu. Vielleicht ist dieses ständige Kämpfen darum auch eine Form von Antrieb, dass man überhaupt sich so da durchkämpfen muss und das gegen jeden Widerstand machen muss, auch gegen jeden Widerstand, der im Leben auf einen zukommt. Ich weiß es nicht. Also ich habe ja für mich relativ schnell entschieden, ich bin kein guter Künstler oder eine Künstlerin dafür. Das kriege ich überhaupt nicht hin.
Ja, aber du kannst nicht, also genau, du kannst es nicht durchhalten, wenn du nicht getrieben bist vom Ausdruck.
Mhm. Mhm.
Das ist zentral. Also,
ja.
Und das für Schreibende, Fotografierende, Malende, Bildhauende, allerlei kreativen Köpfe. Wenn du nicht getrieben bist vom Ausdruck, dann wägt man irgendwann ab zu Ungunsten dessen. Wenn du aber so getrieben bist, dann versuchst du Wege zu finden, die mal schwerer, mal vielleicht auch leichter sind. Mal hat man ein Jahr, wo vieles funktioniert, wo es einem auch finanziell gut geht, und dann gibt's auch wieder Jahre, wo es nicht ist. Oder es ist eben ein ständiger Kampf, der dann sich vielleicht nicht erfüllt zu Lebzeiten. Auch das ist ja, so hart wie es klingt, durch die Kunstgeschichte bewiesen. Was jetzt für die Fotografie, finde ich, jetzt nochmal ganz davon ab, auf jeden Fall zum Tragen kommt, ist, dass Fotografie auf dem Kunstmarkt die kleine Form ist. Mhm. Und wenn man in der kleinen Form sich der kleinen Form widmet, dann ist natürlich da Erfolg nochmal auch monetär kleiner berechnet im Durchschnitt als in den Bereichen, die jetzt eben dann zu den größeren, also meinetwegen die Malerei, zu den größeren Bereichen gehören. Das muss man ja auch nochmal einfach so sagen.
Okay. Hast du also wenn wir, ich glaube, da sind wir uns einig. Was mich noch interessieren würde, ist, könntest du sagen, was man jetzt außerhalb der künstlerischen Arbeit für Kompetenzen mitbringen müsste, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man damit Erfolg hat? Also beispielsweise eine Form von Selbstorganisation, dass man vielleicht einfach auch nicht nur weiß, was man da technisch tut, sondern was man da inhaltlich tut.
Man sollte,
also, wie man so umgangssprachlich würde man sagen, so know your shit. Also
ne? Ja, Fokussierung ist, finde ich, das A und O heute, wenn wir alle von Überforderung und Defokussierung sprechen, ist Fokussierung, Konzentration zentraler denn je. Mhm. Und auch, finde ich, eine Herausforderung. Und zugleich Begeisterungsfähigkeit. Ich muss andere Leute von meiner Arbeit begeistern können. Das kann unterschiedliche Wege gehen, aber wenn ich nicht überzeuge, dann passiert da umso weniger.
Ja, vielleicht muss man auch von der eigenen Arbeit genauso überzeugt sein. Also du musst ja erstmal, vielleicht sind alle Zweifel, die du hast, das ist vielleicht auch ein großer Teil der eigenen Arbeit, diese Zweifel auszuräumen und am Ende, wenn wir jetzt bei künstlerischer Arbeit sind, mit irgendwas dazustehen, wenn die Arbeit sich nicht um das Zweifeln selber dreht.
mit dem Zweifeln arbeiten, ja, auf jeden Fall.
Mit diesem Zweifel auch als Antrieb zu nehmen, ob das jetzt alles gut genug ist, weil was mir immer öfter aufgefallen ist, auch so unter Vier-Augen-Gesprächen, dass viel, und das wurde nie direkt gesagt, es wurde viel nach rechts und links geguckt, was machen andere? Wie machen andere das? Was ist deren Weg? Was kann ich mir abgucken? Und je öfter ich das höre, umso öfter würde ich am liebsten sehr laut sagen, ey, warum guckst du überhaupt nach rechts und links? Also, don't do this. So, du wirst nur davon abgelenkt, was andere angeblich gerade alles tun und wie sie Erfolg haben und wie toll das alles ist. So, und unter uns, die wenigsten davon haben das wirklich. Die meisten gucken auch nach rechts und links und überlegen auch, wie sie durchkommen. Und ich glaube, einer der größten Skills, den man mitbringen kann, ist auch, fällt auch in das, was du gesagt hast, diese Fokussierung, aber die Fokussierung auf das, was man selber macht. Einfach machen. Mach das doch einfach, was du für richtig hältst. So erst recht, wenn du kreativ arbeitest, noch deutlicher, wenn du wirklich künstlerisch arbeitest, dann bist du so frei, dann kann ich wirklich, das sollte dich überhaupt nicht interessieren, was irgendwer anders macht. Das ist überhaupt nicht. Wen interessiert das? Dich braucht das nicht zu interessieren als Künstlerin oder Künstler. Mach es und steh da voll hinter, aber, und das ist vielleicht das, was ich immer sagen würde, geh nie davon aus, dass du damit Erfolg hast. Wenn das für dich ein Antrieb ist, damit irgendwie Erfolg zu haben, dann wird das ein ganz hartes Brot, weil du irgendwann nur noch frustriert bist, weil es nämlich nicht klappt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist sehr gering.
Ja, es ist mit Sicherheit eine der härtesten Aufgaben, bei sich selbst zu sein und zu bleiben und das auch dann in die Arbeit zu tragen. Und auf der anderen Seite, neben diesem Fokussieren und bei sich sein und überzeugt werden von sich selbst, ist, finde ich, auch, und da bin ich eine große Verfechterin von, das Netzwerk der Guten, das man sich schafft. Mhm. Also der Kreis der Menschen, die einem gewogen sind, mit dem man sich austauscht, wo man sich gegenseitig Kraft gibt für diesen Weg, der nicht der einfache ist. dass man das schafft und quasi sich nicht versteckt in die allerletzte Kammer, sondern dass man wirklich auch da einen sozialen, kommunikativen, eine soziale, kommunikative Rolle einnimmt. Das muss man sich auch bewusst sein und dass das ein Geben und Nehmen ist. Also mal bin ich froh, dass andere auf mich zukommen, aber ich muss auch auf andere zugehen. Und dieses gemeinsame Sein oder sich auch austauschen, arbeiten, wie auch immer, und diesen Kreis derer, wo man weiß, da ist man gut miteinander, der ist so wichtig und den kann ich, also das kann ich jedem nur empfehlen, sich da sich den aufzubauen oder sich mit Leuten auch zu connecten.
Mhm.
Weil alleine schafft man es nicht. Man braucht immer Supporter und das ist eben nicht
Resonanzraum.
Ja, und es ist nicht von 0 auf 100 die Kuratorin oder die krasse Sammlung, wo dann der Art Buyer auf einen zukommt oder die Art Buyerin, sondern es ist erstmal eben für diesen langen Weg auch immer ein Netzwerk aus Menschen, die nochmal über einen Text gucken, einem nochmal mit der Hängung helfen, mit dem man sich einfach auf einen Kaffee trifft und über was ganz anderes spricht, die aber die das Leben und auch den Weg irgendwie auch nachvollziehen können, also nicht ganz draußen stehen, auf jeden Fall.
Ja,
das sollte man auf jeden Fall
Resilienz nicht unterschätzen. Und Kritikfähigkeit, ne? Also es gibt, glaube ich, nichts Anstrengenderes, als wenn du merkst, jemand möchte mit dir über seine Arbeit sprechen und du aber relativ klare Kritik an der Arbeit äußerst und sagst, was gerne wäre, dann macht jemand dicht. Und so, ja, und da denke ich dann so, nee, also der größte Skill, den du haben kannst, wenn du fragst nach Meinungen oder nach Einschätzungen, lebt damit, dass diese Einschätzung auch sehr negativ sein kann. Das ist, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als so falsches Lob, finde ich ganz Katastrophe. Mhm. Menschen, die irgendwie sagen, finde ich doch toll, 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 sich umdrehen, sagen, so was möglich. Das hilft niemandem, das hilft dir selbst. So, aber ansonsten hilft es niemandem, das ist sehr anstrengend. Und was ich noch anführen wollte, es gibt tatsächlich so Soft Skills, wo ich glaube, die sind nicht so unwichtig, wenn du einmal angefangen hast, Arbeiten zu produzieren. Ne, wir sind jetzt, bewegen uns im Künstlerischen. Mhm. Wenn du einmal angefangen hast, Arbeiten zu produzieren, so Billo-Sachen, ne? Dokumentier das. Mhm. Und zwar ordentlich. Das ist jetzt wirklich so Soft-Skill, Hard-Skill quasi. Mach von deiner verdammten Ausstellung, die du irgendwo hast, richtig gute Dokumentationsbilder. Oder lass sie anfertigen. Hab immer ein halbwegs gutes Porträt von dir selber auf Tash. So, das wird immer mal gebraucht. Wenn du Konzepttexte oder Texte zu arbeiten hast, genau wie du sagst, lass die von anderen nochmal lesen oder lass sie im besten Fall von anderen schreiben und schreib sie nicht selber.
Mhm.
So. Benimm dich am besten die ganze Zeit, als wärst du schon wirklich eine große Nummer. Aber nicht nach außen, sondern nach innen. Also mach das, was du machen müsstest, wenn du wirklich als Künstlerin oder Künstler arbeitest. Nämlich dann bist du nur dabei, Bilder zu verschicken, zu kommunizieren, Texte abzusegnen. Und dann ist die künstlerische Arbeit nur noch ein kleiner Teil, weil da hängt verdammt viel dran. Und das musst du halt echt drauf haben. So, also manchmal sieht man es schon, ne? Man sieht Leute, die haben meinetwegen eine tolle Arbeit und dann guckst du und suchst danach und findest entweder eine Webseite, die einfach nur weiß ist oder wo nur zwei Bilder drauf sind und dann irgendein schräger selbstgeschriebener Text über sich selbst, wo du nach zwei Zeilen schon denkst, okay, das muss ich jetzt nicht weiterlesen oder wo ich denke so, nee, nimm doch deine Sachen ernst und ich glaube, dass das ein großer Skill ist, dass nimm dir ein Beispiel an meinetwegen such dir 40 bekannte, renommierte Künstlerinnen raus. Und dann guck mal, wie die so nach außen auftreten. Was so deren, wie die das machen. Nicht, du musst es nicht kopieren, aber guck, in welchen Punkten du dich von denen unterscheidest, wenn du nach außen auftrittst. Was machst du denn anders? Weil der steht wahrscheinlich auf deren Seite, steht im seltensten, ja, das hat bei mir alles damit angefangen, dass mein Vater mir eine Kamera gab.
So. Ja, aber das ist ja ein super Punkt, den du da hast, weil dann kann man ja auch wirklich sagen, also genau das, was wir gerade für die eigene Arbeit, dieses Bleib bei dir, hätten wir jetzt für die Soft Skills, da guck gerne rum und eben weil es da ja auch nicht darum geht, sich bei den Soft Skills selbst zu verwirklichen an aller Individualität, genau, sondern einfach Anforderungen von außen zu erfüllen oder einfach Dinge, die man so macht, also Handwerk im Sinne von Dateien benennen, Webseiten machen und Co.
Ja, du sprichst mir aus der Seele. Ganz genau. Also Dateibenennung dazu, und Metadaten.
Die dazugehören. Klar, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass man das so trennen kann. Ja, ja,
also,
ja.
Nicht nur das
ist nicht
so
die künstlerische Verwirklichung.
Nee, überhaupt nicht. Aber das gehört halt, das ist ein großer, und das kannst du ja in der Zeit trainieren, wenn du anfängst oder wenn du so, sag mal, im Studium, im besten Fall bekommt man es da schon ein bisschen mit, aber das geht auch da meistens unter, weil man im Studium mit den Gedanken woanders ist, da möchte man überhaupt erstmal arbeiten, produzieren und macht sich leider noch keine Gedanken darüber, dass das, wir mussten es immer machen und ich habe nie verstanden, weshalb und heute verstehe ich erst, warum dieses, wenn du eine Abschlussarbeit machst, machst du eine Dokumentation zu dieser Arbeit, selbst wenn du die keinem zeigst, die machst du. Da ist alles drin, deine komplette Recherche, du erklärst genau, wie du da hingekommen bist. Du gibst Vergleiche, du zeigst, was es noch gibt. Also du beweist, dass du dich umgesehen hast und dass du weißt, was du tust. Die musst du keinem zeigen, aber das machst du. Und das ist etwas, was ich auch hinterher jedem empfehlen würde. Es ist verdammt viel Arbeit, aber vielleicht hilft es dabei, selbstbewusster mit der Arbeit umzugehen. Du musst es nicht irgendwo zeigen. Vielleicht musst du es auch irgendwann nicht mehr machen, aber es ist ein verdammt gutes Training, auf den Punkt zu kommen, glaube ich. Und zu wissen, wo man hin will, dass man die eigene Arbeit selber so ernst nimmt, also aus der Sicht einer, sagen wir mal so, du tust so selber, als wärst du Sammlerin oder Kuratorin und bist wirklich ehrlich zu dir, warum sollte ich das ausstellen? Zu welchem Thema passt das überhaupt? Ist das überhaupt ein Thema oder habe ich mir selber in die Tasche gelogen, dass ich da einfach nur einen Konzepttext zu irgendwas geschrieben habe, was eigentlich was ganz anderes ist? So, also so eine Selbstreflexion eigentlich, und die kann man auf verschiedenste Arten und Weisen, glaube ich, erreichen. So, das, im besten Fall lernt man es im Studium ein bisschen, aber manchmal ist da die Zeit zu knapp. Ich glaube, das ist auf dem Weg zum Erfolg. Es geht wie so ein Ratgeber, ne? Auf dem Weg zum Erfolg, der ist, glaube ich, der führt über sehr viele Steine, über die man vorher nicht nachgedacht hat.
Ja, auf jeden Fall über Handwerk, so oder so. Mhm. Also ob das Handwerk jetzt bedeutet, Dateien zu benennen, Dokumentation zu machen, oder ob das Handwerk bedeutet, die Kameratechnik zu beherrschen. Das sind alles Teile des Handwerks, wenn man davon ausgeht, dass man dann arbeitsfähig ist. Auf jeden Fall. Ja, doch, du hast recht. Das wird oft unterschätzt oder so als lästige.
Wenn du eine Arbeit fertig hast, so, du, der gerade zuhört oder die gerade zuhört, hab von dieser Arbeit Dateien irgendwo auf deinem Rechner in einem Ordner, der meinetwegen Pressebilder heißt oder wie auch immer. Und da sind zwei verschiedene Varianten dieser Bilder drin, nämlich einmal in klein fürs Internet, richtig benannt mit den richtigen Metadaten, einmal als Druckdaten und vielleicht einmal noch Bilder von einer Ausstellung, wo die drin waren. Dass, wenn irgendwas kommt, dann hast du nicht zwei Tage Arbeit, um das alles zu produzieren, sondern du hast das da liegen. Du sagst, ja klar, schicke ich euch. Thema beendet. Das ist doch total einfach. So, aber man muss das machen und man muss das auf dem Schirm haben. Und klar, wenn du irgendwann größer, meinetwegen hast eine Galerie oder ähnliches, dann haben die oft sowas schon, dann läuft das eh über jemand anderen. Dann hast du jemanden, der eine Form von Agent ist oder eine Agentin. Aber im Zweifel bist du ja erstmal weit davon entfernt, eine Galerie oder sonstiges zu haben. Du willst da ja hin. Aber professionalisier dich vorher, und hinterher werden dir alle die Hände dafür küssen, wenn du das so vorbereitet hast.
Ja, das ist das Invest, dass es einem irgendwann abgenommen wird, wenn man erfolgreich ist.
Ja, im besten Fall, ja.
Ja, weil das denk ich mir beispielsweise, wenn ich so Beiträge sehe von Popstars im Musikbusiness oder so, die dann da ein ganzes Team haben an AssistentInnen oder SchauspielerInnen.
Die machen nichts mehr selber.
Wo ich denke, wow, also wenn man dann irgendwann da ist, dass man selbst quasi gesagt bekommt, an was man an was alles gedacht wurde für einen, ist es natürlich der absolute Luxus, dass die To-Dos an einen herangetragen werden. Man muss nicht mal mehr die Energie aufbringen, die anzugehen, sondern man wird da einfach reingesetzt. Wie nett ist das denn? Aber bis man da ist, muss man es selbst machen, ja.
Ja, hard work. Und ich glaube, das nimmt 50% deiner kompletten Karriere oder was auch immer ein, dass du im Hintergrund dich wahnsinnig gut selbst organisierst. Glaube ich. So, hast du ein noch Ergänzungen dazu? Noch viele?
Nein, also Karrieren sind auf der einen Seite individuell und auf der anderen Seite eben doch, wie du sagst, mit Selbstorganisation und ganz harten Fakten verbunden. Sie müssen nicht kalkuliert sein, dabei bleibe ich. Aber man muss es quasi herausfordern durch viel Fleiß und auch einige Commitments, wie auch immer die aussehen. Und wenn man dann noch Glück im Sinne von Zeitgeist hat, erlebt man es vielleicht selber. Ja, das ist natürlich das Allerallerschönste. Ich wünsche es allen. Ich bin immer, ich hoffe immer für alle.
Also ich meinte auch gar nicht, dass das kalkuliert werden muss. Ich glaube sogar, dass das gar nicht so richtig geht. Das hatte ich ja am Anfang angeführt. Ne? Also dass es gar nicht so richtig möglich ist, wenn du künstlerisch und kreativ arbeitest, dass du das so durchkalkulieren kannst. Das ist, glaube ich, ein Business-Move, der passt nicht so richtig zu dieser Arbeit. Aber wenn man jetzt mal über sowas, was wir am Anfang gesprochen haben, Sichtbarkeit, habe ich nämlich eine Künstlerin heute.
Ah,
im Gepäck.
Trommelwirbel, ja.
Und zwar ist gibt es ja immer bei so Festivals, und in diesem Fall war es bei mir in Aal vor einigen Jahren oder vor 3 oder 2 Jahren, ich weiß nicht, dass wie auch immer die Entscheidungen da gefällt werden, wer quasi das Key Visual dieses Festivals wird. Ne? Also das Plakat und in der App, also alles das Bild, was du zuerst siehst, überall. Und das war, ich glaube, vor 2 Jahren oder so, war das Emma Sapanyemi. Und die war Teil dieser Ausstellung, ich glaube, skandinavische Fotografie oder sogar nur finnische Fotografie. Ich glaube,
skandinavische Fotografie.
Skandinavische Fotografie. Und das ist bei mir so kleben geblieben. Dabei ist das interessanterweise gar nicht das, was ich, also nicht das, wo mein Herz dran hängt fotografisch. So, also die Form, diese Form des Selbstporträts und des sich selbst, dieses performativen Aktes. Aber trotzdem ist sie als Person, weil sie eine irgendwas in ihrem Gesicht oder so hat, das ich nicht mehr vergesse.
Waren das nicht die bunten Strumpfhosen?
Ja, genau, sie hatte bunte, aber die hat eine Gesichtsform, würde ich jetzt mal sagen. Die 20.000 Leute, und ich erkenne die sofort, würde ich jetzt behaupten. So, und die hat, die war da, und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Und ich glaube, ab dem Moment, wo sie auf diesem Plakat war, war ihre Karriere, nennen wir es mal, in Anführungszeichen, ich glaube, die hat da erst richtig gestartet. So, und die anderen, die in dieser Ausstellung waren, für die war das vielleicht nicht so. Und die waren alle in der gleichen Ausstellung. Aber sie war auf diesem, irgendwer in Aal hat entschieden, das kommt jetzt auf das Plakat. Genau, und plötzlich war das Gesicht, was überall hing. Und dieses Bild, was überall hing. Und das war, glaube ich, ein riesiger Booster. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, sie hatte vorher noch keine Galerie. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber die produziert ja weiterhin Arbeiten und auch sehr coole Arbeiten und immer ähnlich, aber immer irgendwie anders. Und die hatte irgendwo, ich glaube wahrscheinlich auf Social Media, habe ich ein Bild gesehen. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben, und zwar Omakuva Verona. Da hat sie quasi, es ist ein bisschen anders als sonst, ne? Also bei ihr geht's ja sehr um die Weiblichkeit, die Frau als Körper und sich selber sichtbar machen und so. Und sie hat aber ein Bild, da hat sie so eine rot karierte Tischdecke, hängt an so einem Stock, und den hat sie sich so unters Kinn. Kennst du das Bild?
Nein, kenne ich nicht, aber es klingt schon gut. Ich stelle mich dich gerade mit der roten Tischdecke vor.
Ja, genau. Und das hat sie sich, glaube ich, so unters Kinn gehangen, und dann steht sie so im Garten und guckt, wie sie halt guckt, in die Kamera, und irgendwas, dieses Bild, ich bin da so dran kleben geblieben. Das würde ich mir kaufen, weil es ein bisschen anders ist als sonst, aber immer noch immer noch sie, weil sie trotzdem, weil sie so straight in die Kamera guckt. Und es ist eigentlich ein unspektakuläres Bild, was ihre Bilder ja alle eigentlich sind, aber die haben so eine Form von, so eine Darstellungsform. Und ich habe, was ich übrigens auch gedacht habe, auch wenn es thematisch was anderes ist, eigentlich könnten Cihan Çakmak und Emma Sapanemi auch mal so eine Doppelausstellung machen. So, aber es ist thematisch natürlich, passt das beides nicht, weil es bei Cihan wirklich um was ganz anderes geht. Also größtenteils. Aber die Art, sich zu präsentieren, ist eine relativ, ist nicht so weit voneinander entfernt. Auch wenn der Look nicht ähnlich ist, aber sich selbst so in Szene setzen, sind beide nicht so weit voneinander entfernt. Bei Emma Sapanemi sind auch manchmal noch andere Personen mit im Bild, ich glaube eine Schwester sogar oder Freundinnen und so. Also es ist, könnte man, es ist schon interessant. Also wenn es eine Ausstellung gäbe zum Thema die Künstlerin im Bild,
ja,
könnte man beide.
Subjekt.
Genau, okay, könnte man beide nehmen. Und Emma Sapanemi, dieses Bild Umakuwa Verhona, das kommt auf jeden Fall auf die Einkaufsliste.
Ach, schön. Das ist aber ein toller Kauf, ja.
Ja, weil das ist auch, du siehst es und es ist kein Porträt von ihr. Also es ist kein Porträt, sondern es ist ein Werk. Es ist irgendwie ein Bild, das ist schräg, dieser Stock mit dem. Das ist cool, ein gutes Bild.
Sehr schön. Ja, während ich jetzt noch da versuche, dich mit der roten Tischdecke in eins
rot
zu bringen.
Kariert.
Rot kariert, Entschuldigung. Ja. Werde ich mein Einkaufsbummel jetzt bei der Paris Photo einläuten. Und
dann werde ich lange nichts auf die Liste setzen können.
und mir die Taschen voll machen. Nein, auf jeden Fall dann was mitbringen für unseren Einkauf. Für unseren
die ist
Einkauf.
Bestimmt auch da. Muss mal gucken. Liste, die 100 Pro hat die Galerie von der, die ist garantiert auf der, ist die erkennst du sofort. Ich weiß auch nicht, warum man die sofort erkennt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich erkenne sie sofort.
Wunderbar. Ja. Ist gekauft.
Top. Ja, hoffentlich. Na gut. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Paris Photo. Und allen, merci, die hier zuhören und auf dem Weg dahin oder wieder zurück sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß oder ihr werdet Spaß haben. Wir werden uns dort nicht treffen. Ich werde da nicht hinfahren. Zeit und Geld lassen das nicht zu. Ich trauere, aber ich werde auch die nächsten 4 Tage Social Media nicht öffnen, weil sonst killt's mich.
Dann machen Detox.
Ja, absolut. Auf keinen Fall dazu gucken, wie alle da durch Paris jockeln.
Bleib bei dir quasi.
Ja, mach ich. Ich mache nur im stillen Kämmerlein, mache ich die coolsten Sachen.
Und dann können wir die coolen Sachen wieder besprechen bei der nächsten Folge.
Machen wir. Danke dir.
Danke dir.
Ciao.